Der heutige Predigttext ist 1. Mose 29, Vers 31 bis Kapitel 30, Vers 24. Ich lese nur bis Kapitel 30, Vers 10 zunächst einmal. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann lieb gewinnen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf mit Gebären. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt? Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Bilha, gehe zu ihr ein, dass sie in meinen Schoß gebäre und ich doch durch sie Nachkommen erhalte. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein. Bilha aber wurde schwanger und gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Bilha, die Magd Rahels, wurde nochmals schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gewonnen. Darum gab sie ihm den Namen Naphtali. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Magd, gebar dem Jakob einen Sohn.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde und alle, die uns begleiten an diesem Sonntagvormittag auch über den Livestream. In der heutigen Fortsetzungsgeschichte des ersten Buches Mose geht es um Lebenspläne. Das ist unser Thema. Die allermeisten Menschen schmieden ja solche Lebenspläne. Wir haben gewisse Erwartungen, gewisse Hoffnungen, wie sich die Dinge gestalten werden, wie wir die nähere Zukunft bewältigen wollen. Und manchmal passiert etwas, dass unsere Lebenspläne oder zumindest wichtige Teile davon völlig in Frage stellt. Viele von uns haben das erlebt und in den letzten 2 Jahren nochmal in erhöhtem Maße. Kürzlich schrieb uns eine Mitchristin, die seit 11 Jahren als Kinderkrankenschwester im Einsatz ist. Sie arbeitet in einer Klinik für Psychosomatik und sie schrieb an unseren ACCH, also unseren Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe, Folgendes. Dass sie ihren Beruf von Herzen liebe, sagt sie. Viele ihrer Kollegen seien ebenfalls Christen. Und dass sie vor einigen Wochen eben Post vom Gesundheitsamt erhalten hatten mit der Aufforderung, ihren Impfnachweis vorzulegen, andernfalls drohten Bußgelder und ein Berufsverbot. Und sie schreibt weiter, wir haben alle Widerspruch eingelegt und warten nun, was passiert. Es ist bedrohlich, es macht Angst, es macht mürbe. Am Donnerstag kam eine Kollegin weinend zum Dienst und eine andere brach mit mir in Tränen aus. Ich frage mich, wie lange wir das aushalten können. Noch dazu, wo wir mit psychisch kranken Menschen arbeiten und ihnen Mut und Hoffnung weitergeben wollen. Sie merken vielleicht, wie verzweifelt ich bin. Vielleicht auch nicht, weil ich eine Kämpfernatur in mir habe. Aber ich sitze sehr oft nach dem Dienst heulend auf meiner Couch und bringe Gott unsere Not. Und dann formulierte sie ihre Frage an den Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe: Wann findet der nächste Gebetstag statt? Und die Antwort darauf, liebe Glaubensschwester, lautet: heute. Ja. Heute ist der 5. Gebetstag des ACCH. Sie haben das über diesen wunderschönen Flyer schon gesehen. Und Sie sind immer noch eingeladen, daran teilzuhaben, sei es als ganze Gemeinde, sei es als Hauskreis, als Familie oder auch sogar als Einzelne. Sie haben die Möglichkeit, diesen Flyer downzuladen, etwa von der Seite des acch.info oder auch von unserer Seite, der beg-hannover.de. Und dann können Sie sich auch heute versammeln und mit diesen Anliegen dabei sein, die wir heute wieder gemeinsam vor den Herrn bringen wollen. Von vielen Stellen aus hier im Lande und in vielen anderen Ländern dieser Erde, wie wir inzwischen wissen. Wir wollen das weiterhin tun. Wir brauchen es dringend. Und übrigens finden Sie dort auf diesem Flyer dann noch ein weiteres Datum. Es ist das Datum für die erste ACCH-Konferenz am 27. August. Also, save the date heißt das. Nicht die Konferenz, sondern Sie sollen sich den Termin festhalten. Es wird dann um die Corona-Krise der Gemeinde gehen, um Rückblick, aber auch um Ausblick. Was sind jetzt die Konsequenzen, die wir ziehen? Was wollen wir daraus lernen? Die Konferenz wird im Raum Stuttgart stattfinden, also zentral in Deutschland. Und weitere Infos dazu bekommen Sie demnächst über die Homepage. 27. August in wenigen Wochen. Und nun lasst uns noch einmal beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du unser Leben siehst in all seinen Schwankungen und Wendungen, in all seiner Zerbrechlichkeit. Aber danke, dass du da bist und dass wir dich immer anrufen dürfen und dass du einen Plan hast, einen Weg für jeden, der nach dir fragt, Herr. Segne uns jetzt, wenn wir dein Wort studieren. Amen. In unserem Predigttext begegnen wir heute Leuten, deren Lebenspläne in Auflösung begriffen sind. Es betrifft eine ganze Familie, einen Clan, der kollektiv in eine Krise stolpert. Eine Krise, die in diesem Fall nicht vom Staat ausgelöst wird, sondern durch das eigenmächtige Verhalten eines einflussreichen Onkels. Wir erinnern uns, wenn Sie letztes Mal dabei waren, letzten Sonntag oder sonst, können Sie das nochmal nachhören über unsere Homepage. Vor 7 Jahren hatte Laban seinem Neffen Jakob Asyl gewährt. Am alten Familienwohnsitz der Mutter in Haran in Mesopotamien. Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, der androhte, ihn zu ermorden in Kanaan, 700 Kilometer entfernt. Und dort in Haran hatte Jakob dann nicht nur Asyl, sondern auch die erhoffte Frau gefunden, nämlich Rahel. Haben wir letzten Sonntag gesehen. Und da Jakob keinen Brautpreis bezahlen konnte, wurde man sich einig, dass er zunächst 7 Jahre um Rahel dienen sollte, also 7 Jahre für den künftigen Schwiegervater schuften sollte. Und dann würde er sie bekommen. Als der Hochzeitstag dann kam, wurde Jakob von seinem Schwiegervater betrogen. Der Schwiegervater sorgte dafür, dass ihm Lea zugeführt wurde in der Nacht. Also Lea, die ältere Schwester der Rahel, die dunkle Nacht, die Verschleierung, Leas Verstellung. All das führte dazu, dass Jakob mit ihr diese Nacht verbrachte und es erst am nächsten Morgen merkte, dass es eben nicht Rahel war, sondern Lea. Und als er dann aufbegehrt, bietet ihm Laban, sein Schwiegervater, einen nachträglichen Kompromiss an. Er darf 8 Tage später die jüngere Schwester dann doch noch heiraten, also Rahel. Aber damit, so sahen wir, war das Problem nicht gelöst, sondern noch einmal verschärft. Zu dem Zeitpunkt hatte Gott die Polygamie ja noch nicht ausdrücklich verboten, aber er hatte sie auch nirgendwo erlaubt. Nirgendwo erlaubt. Von der Schöpfungsordnung her war damals schon klar, dass das dem Willen Gottes widersprechen würde. Gott hatte gesagt, ein Mann, eine Frau für ein ganzes Leben. Das war klar. Und als Jakob dann innerhalb von 8 Tagen 2 Frauen heiratete und selbst die sogenannten Leibmägde im Verlauf des Geschehens noch eine Funktion bei der Zeugung des Nachwuchses erhalten sollten, Das war damals üblich, dass man der Tochter noch eine Leibmagd gewissermaßen mitgab, so wie so eine Gouvernante gewissermaßen. Als dann selbst diese Leibmägde noch eine Funktion bei der Erzeugung des Nachwuchses erhalten, da nimmt das Chaos seinen Lauf. Sie haben das in der Lesung eben gehört. Wie Lea erst die Kinder bekommt, 4 Söhne, es kommen dann später auch Mädchen. Und wie es heißt, der Herr öffnete ihren Mutterschoß und wie Rahel das voller Eifersucht sieht. Und wie er sie aber merkt, sie kann keine Kinder bekommen und wie sie dann dagegen hält. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, 30:1, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Die Dramatik nimmt zu, alle Beteiligten. Alle Beteiligten hatten natürlich ihre Hoffnungen. Alle Beteiligten hatten ihre Vorstellungen von der Zukunft. Alle hatten eine bestimmte Idee vom Glück, das sie anstrebten. Und alle wurden sie als Folge dieser Polygamie zunächst zu dritt und dann sogar zu fünft unglücklich. Und sie wurden ihres Lebens nicht froh. Am wenigsten tangiert war noch Laban selbst, der Onkel, der diese Krise schuldhaft herbeigeführt hatte. Der war am wenigsten tangiert. Natürlich haben die anderen mitgemacht, aber sie waren damals eindeutig in der schwächeren Position. Jakob war abhängig, die beiden Töchter waren dem Vater irgendwie gehorsamspflichtig. Wie vielen Zeitgenossen ist das so ergangen und nochmal verstärkt in den letzten 2 Jahren, dass lange gehegte Lebenspläne in weite Ferne rückten? Sei es beruflich, sei es persönlich. Und dass diese Pläne in weite Ferne rückten, oftmals ohne, dass man selber erkennbar schuld war. Das macht es ja manchmal noch schlimmer. Ohne, dass man selbst eine falsche Weichenstellung vorgenommen hat. Im Gegenteil, man hatte doch versucht, alles richtig zu machen. Man hatte sich Rat geholt. Man hatte, wenn man Christ war, dafür gebetet. Und trotzdem. Und die Frage an unseren Bibeltext, der im Gefolge der Predigtreihe jetzt einfach als nächstes dran ist. Über diesen Text wird wahrscheinlich selten gepredigt, den sucht man sich nicht so raus. Ja, da stellt sich die Frage, können wir hier eine Hilfe finden? Können wir hier eine Hilfe finden, um möglicherweise besser zu verstehen, wie man mit vorerst gescheiterten Lebensplänen umgehen kann, gerade wenn man mit Gott rechnet? In Römer 15, Vers 4 hat der Apostel Paulus geschrieben, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, und damit meint er das gesamte Alte Testament, Römer 15, Vers 4, alles, was zuvor geschrieben worden ist in der Heiligen Schrift, meint er, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Durch den Trost der Schriften. Es wurde für uns geschrieben. Und schauen Sie, dieser Zuspruch umfasst also eindeutig auch unseren Predigttext. Paulus sagte, alles im Alten Testament wurde für uns geschrieben, damit wir durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Das ist also eine Hoffnungsquelle. Auch unser Text ist nach Römer 15, Vers 4 eine Hoffnungsquelle. Und das ist jetzt die Frage heute Morgen. Können wir hier eine Hilfe für uns finden? Einerseits sind ja die kulturellen Rahmenbedingungen, die damals herrschten, uns zum Teil doch recht fremd. Der Einfluss des Vaters auf die Eheschließung etwa, die sogenannte Leibmagd, die der Frau einfach mitgegeben wird zur Unterstützung von der Familie, die einwöchige Hochzeitsfeier, all das ist Teil einer uns sehr fernen Kultur. Aber andererseits sind die Menschen selbst ja im wahrsten Sinne des Wortes Menschen wie du und ich. Also sie sind von Gott geschaffen worden als Persönlichkeiten zu seinem Bilde. Sie treffen Entscheidungen. Sie schmieden Pläne. Sie haben Hoffnungen in ihren Herzen, an die sich klammern. Sie haben bestimmte Vorstellungen vom Glück. Sie haben Nackenschläge hinter sich aus ihrer Biografie. Sie träumen von einem erfüllten Leben. Sie rechnen mit Gott oder auch nicht. Menschen wie du und ich. Und wir schauen zunächst auf Jakob. Wie verhält er sich in dieser Situation? Seine Verantwortung wäre es gewesen, ja, was wäre seine Verantwortung gewesen? Erstmal die Familie zusammenzuhalten. Seine Verantwortung wäre es gewesen, er war der Ehemann und dann später der Vater, den Konflikt zu befrieden. Natürlich hatte man ihn gegen seinen Willen in diese Konstellation hineingetrieben. Das war Labans Schuld, klar. Aber jetzt waren neue Fakten geschaffen. Man konnte die nicht mehr ungeschehen machen. Man musste damit leben. Und das gilt ja heute nach einer Eheschließung ebenfalls. Wenn das Ja-Wort rechtsverbindlich gesprochen ist, und das geschieht bei uns in Deutschland vor dem Standesamt, wenn es rechtsverbindlich gesprochen ist, dann zählt das auch vor Gott. Und dann ist der Point of No Return überschritten. Ich sage dann zu den Brautpaaren immer im Vorgespräch, dann schnappt die Falle zu, ja? Der Point of No Return. Und so war das in diesem Falle. Point of No Return, das kommt ja unter anderem in der Luftfahrt vor, der Begriff. Das ist also der Punkt, hinter dem man nicht mehr zurückkommt. Wenn das Flugzeug beim Start Tempo aufnimmt und dann an einem bestimmten Punkt anlangt, den es auf der Startbahn überschritten hat im Startvorgang, dann kann irgendwann der Start nicht mehr abgebrochen werden, weil die verbleibende Startbahnlänge nicht mehr ausreicht, um das Flugzeug sicher abzubremsen. Dann muss gestartet werden. Dann ist die Entscheidung gefallen. Und dieser Punkt, nach dem man nicht mehr zum Ausgang zurückkehren kann, sondern durchziehen muss, das ist der Point of No Return. Und der war in diesem Fall erreicht bei Jakob. Die Ehen, muss man ja sagen, im Plural, waren geschlossen und vollzogen worden. Und von jetzt an wäre es Jakobs Verantwortung gewesen, die Familienverhältnisse zu ordnen und zu befrieden. Seine Führungsverantwortung als Ehemann wäre das gewesen vom Schöpfungsbericht her. Das ist völlig klar, bis heute. Aber Jakob duckt sich weg. So sieht es hier aus. Das Gesetz des Handelns, so hat es den Anschein, liegt völlig in den Händen der Frauen, die mit dieser Situation, hervorgerufen durch die Polygamie, ebenfalls überfordert sind. Wie sollte es auch anders sein? Wer soll damit klarkommen? Und Jakob? Jakob scheint so zu tun, als müsste er eben das machen, was seine Frauen ihm sagen. Wobei ganz deutlich ist, dass er Lea emotional ablehnt und er lässt sie das auch spüren. Und eigentlich betrachtet er nur Rahel so als seine richtige Frau. Trotzdem zeugt Jakob mit Lea erstmal 4 Kinder, während Rahel unfruchtbar bleibt. Und das waren ja die ersten Verse, ab Vers 31, 29, 31. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, nämlich von Jakob, da öffnete er ihren Mutterschoß, Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Ruben, denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann lieb gewinnen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sagte, nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie wurde nochmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf mit Gebären. Man kann in Klammern hinzufügen, vorerst. So, und dann geht's weiter. Als aber Rahel sah, dass sie ihm Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester, sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt? Und hier steht wörtlich in diesem Vers 2, er glühte vor Zorn. Also er konnte seine Emotionen kaum beherrschen. Und schauen Sie mal her, diese Stelle ist das einzige Mal in unserem ganzen Textabschnitt, wo Jakob zitiert wird. Es ist das einzige Mal in unserem ganzen Text, wo Jakob selber etwas sagt. Ist das nicht erschreckend? Ja? Und das, was er sagt, ist auch nur eine hilflose Reaktion auf Rahel. Natürlich ist das unfair von ihr, wenn sie Jakob dafür verantwortlich macht, dass der Nachwuchs ausbleibt. Vers 1. Ja, nun schaffe mir Kinder. Also es liegt an dir, heißt das gewissermaßen. Und das ist natürlich ein enormer emotionaler Druck, den sie da auf ihn ausübt. Du treibst mich noch in den Tod, nun tu endlich was. Und Jakob, schlägt einfach verbal zurück. Er kriegt seinen Zorn nicht in den Griff und sagt, bin ich denn an Gottes Stelle, der die Leibesfrucht versagt? Also man muss sagen, in der Sache ist das natürlich richtig, was Jakob sagt. Es steht nicht in unserer Verfügung. Gott ist der Herr allen Lebens. Gott entscheidet darüber, ob eine Frau schwanger wird oder nicht, ob ein Mensch geboren wird oder nicht. Wenn nicht der Mensch ihm dann etwa durch Abtreibung ins Handwerk pfuscht, Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Kaleb unterstützen, auch mit unserer heutigen Sammlung. Gott entscheidet, aber er spricht das letzte Wort. Und das wusste Jakob doch aus seiner Familiengeschichte. Er wusste es von seiner Großmutter Sarah. Die musste lange warten, bis Isaak geboren wurde. Das kannte er doch. Das haben die ihm doch erzählt. Und Jakob wusste es nicht nur von seiner Großmutter Sarah, sondern er wusste es auch von seiner Mutter Rebekka. Wie lange hat es gedauert, bis Gott Rebekka und Isaak die Zwillinge schenkte? Ich erinnere noch mal dran an Kapitel 25. Wir hatten das ja gesehen, Vers 19. Dies ist die Geschichte Isaaks. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Das gleiche Problem schon mal. Und dann heißt es in Vers 26, dass die beiden Zwillinge geboren wurden und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Die hatten 20 Jahre lang gebetet. Das alles kannte Jakob von seinen Eltern. Und das hätte er hier der Rahel ihr zum Trost sagen müssen. Er hat gesagt, Mensch, du bist doch in bester Gesellschaft. Schau mal, bei deiner Schwiegermutter war es so. Bei deiner Schwiegergroßmutter ist es ähnlich ergangen. Wie lange mussten die warten? Aber sie haben gebetet. Und die Männer haben mitgebetet. Und das lass uns jetzt gemeinsam machen. Lass uns anfangen zu beten. Und wenn Gott es will, wenn es sein Wille ist, werden wir am Ende schon auch schwanger werden. All das hätte er sagen können. Es wäre eigentlich gar nicht so schwer gewesen. Aber Jakob tröstet Rahel nicht. Und Jakob betet offensichtlich auch nicht mit ihr, wie das ganz anders sein Vater mit Rebekka getan hatte. Jakob lässt sich von seinem Zorn hinreißen, obwohl er natürlich provoziert wird durch Rahels sture Aussage. Und dann lässt Jakob sich willfährig auf Rahels Plan B ein, wie wir in den Versen 3 bis 5 dann sehen. Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Bilha, gehe zu ihr ein, dass sie in meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie nachkomme erhalte. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein. Bilha aber wurde schwanger und gebar dem Jakob einen Sohn. Und da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Ja, und auch davor hätte der Jakob durch seine eigene Familiengeschichte gewarnt sein müssen. Wir haben das gelesen in Kapitel 16. Es war doch bekannt, dass seine Großmutter Sarah nach längerem Warten auf den Nachwuchs Gottes Handeln vorgegriffen hatte. Auch seine Großmutter Sarah hatte ihre Magd Hagar ins Spiel gebracht. Sie erinnern sich? Dadurch wurde dann Ismael geboren, als Abrahams erster Sohn, wenn auch nicht von Abrahams eigener Frau, sondern eben von dieser Magd Hagar. Ismael war Jakobs Onkel. Das war alles nicht so weit entfernt. Und als dann doch noch Isaak geboren wurde, Jakobs Vater, da war der Streit vorprogrammiert und es gab viele schmerzhafte Trennungen und menschliche Nöte. Es gab ganz viel Leid. Immer wenn der Mensch Gott versucht, ins Handwerk zu fuschen. Und das alles wusste Jakob, aber er wendet es nicht an. Er macht einfach mit. Er macht einfach mit, was die Frauen ihm vorgeben. Und auch als seine erste Frau Lea dann Rahels Methode kopiert, trotz ihrer eigenen Kinder, und sagt, oh, die kann das mit der Magd, dann werde ich meine Magd auch noch mal hier ins Rennen schicken. Ja, da macht er auch noch mit, ab Vers 9. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Zilpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Zilpa, Leas Magd, gebar dem Jakob einen Sohn. Und da sprach Lea, ich habe Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Und danach gebar Zilpa, Leas Magd, dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, wohl mir, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Aser. Und schauen Sie hin, die Namen, die die Frauen ihren Söhnen in dieser Phase geben, sind völlig selbstbezogen. Die Namen, die die Frauen ihren Söhnen geben, auch da scheint Jakob nicht mitgesprochen zu haben, ja, die zeigen ihre ganze Eigensinnigkeit und Verbohrtheit, denn diese Namen sind ja inhaltlich ausgewählt und zugespitzt und gemünzt auf die Kinder. Schauen Sie, Rahel nennt die Kinder ihrer Magd Bilha zum einen Dan und zum anderen Naphtali. Dan heißt übersetzt Richter, der Recht schafft. Und das ist eine trotzige Namensgebung. Sie sagt, ich habe ein Recht auf Kinder und jetzt hat Gott es mir endlich gewährt. Siehe, Dan. Richter, so. Und dann Naphtali. Naphtali heißt eigentlich übersetzt ja mein Kampf. Mein Erkämpfter heißt das, ja. Und sie schreibt dann hier richtig, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gewonnen. Darum gab sie ihm den Namen Naphtali. Also, ich habe mit Gottes Hilfe meine Schwester niedergerungen. Sie ist jetzt nicht mehr die einzige Mutter in unserer Generation. Das habe ich geschafft. Ich habe sie klein gekriegt und dabei hat Gott mir geholfen. Dann und Naftali. Und schauen Sie, wie nun ihrerseits Lea ihre Kinder nennt, die sie von ihrer Magd Zilpa bekommen hat. Das ist etwas harmloser. Den einen nennt sie Gad, das bedeutet Glück. Und den anderen nennt sie Asser, das bedeutet etwas ganz Ähnliches, Glücksbringer oder Glückseligkeit. Und damit sagt sie, schau die beiden Söhne an, Gad und Asser, ich habe Erfolg gehabt, ich bin ein Glückskind und ich bin jetzt schon 4 eigene, 2 dazu von der Magd Mutter von 6 Kindern. Das ist mein Beitrag zu dieser Familienchronik. Diese Frauen machen mit den Namen ihrer Kinder Politik. Wie anders ist es, wenn gläubige Eltern ihren Kindern Namen geben? Und manche machen es sogar so, dass an diesen Namen deutlich wird, was sie ihren Kindern wünschen oder noch besser, was sie für ihre Kinder von Gott erbitten. Ein Ehepaar aus unserer Gemeinde hat seiner frisch geborenen Tochter gerade den wunderbaren Namen Pia gegeben. Und Pia, das heißt die Fromme. Pia, das bedeutet die Gottesfürchtige. Und ich weiß, dieses junge Ehepaar, das betet dafür, dass ihre Tochter einmal eine Gottesfürchtige, eine Fromme wird, dass sie Jesus lieb gewinnt, dass sie ein Glied seiner Gemeinde wird, dass sie in seinen Dienst einmal eintritt, wie das auch die Eltern getan haben. Dieser Name soll dem Kind Gutes tun und Gott die Ehre geben, Pia. Und das Gegenteil davon, wie Lea oder Rahel die Namensgebung ihrer Kinder einfach für ihren eigenen Vorteil ausschlachten wollen, ja? Gewissermaßen als Propagandamedium benutzen sie das. Und der Inhalt und die Haltung dahinter ist bei beiden immer das Gleiche. Lea und Rahel machen ihre Lebenspläne auf eigene Faust. Sie machen ihre Lebenspläne auf eigene Faust. Und das wird auch dadurch nicht besser, dass sie sich dabei auf Gott berufen. Und jetzt können wir das schon mal miteinander vergleichen. Ja? Auf der einen Seite ist Jakob, er nimmt seine Verantwortung nicht wahr, er lässt sich von den Frauen hin und her schieben. In der einen Situation empört er sich mal, aber lässt die Dinge trotzdem laufen. Übrigens, in Jakobs Verhalten wird auch deutlich, dass er offensichtlich noch nicht bekehrt ist. Trotz dieser eindrücklichen Begegnung, die er im Bethel mit Gott gehabt hatte, ist er offensichtlich noch nicht bekehrt. Und wir erinnern uns ja daran, es war auch damals ja in Bethel bei dieser besonderen Begegnung mit Gott ein letzter Vorbehalt geblieben. Wir hatten darauf hingewiesen, Kapitel 28, Vers 20, wo Jakob dort ein Gelübde zwar ablegt und dann sagt, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, dann soll er mein Gott sein. Das war der Vorbehalt gewesen und dieser Vorbehalt sozusagen bestand noch. Und wenn man nun nach einem Vergleich sucht, wie Jakob mit den Lebensplänen umgeht, wie er mit seiner Verantwortung für die Zukunft umgeht, könnte man sagen, er schüttelt es aus dem Ärmel. Er schüttelt es aus dem Ärmel, er macht nicht wirklich ernst. Er macht sich keine gründlichen Gedanken. Er ringt nicht darum im Gebet vor Gott. Er kümmert sich nicht um eine solide Grundlage, sondern er schüttelt es aus dem Ärmel. Und bei den Frauen, da sehen wir das Gegenkonzept von locker. Die überlassen nichts dem Zufall, ja? Und die Frauen, die machen ihre Lebenspläne auf eigene Faust. Sie versuchen, das Gesetz des Handelns an sich zu reißen. Also das sind die beiden Handlungsprinzipien. Aus dem Ärmel geschüttelt bei Jakob und auf eigene Faust bei den Frauen. Und beide sind in ihrer, wenn auch sehr unterschiedlichen Situation, todunglücklich. Beide. Das macht ja der erste Vers schon deutlich, 29, 31, als der Herr sah, dass Lea verschmäht war, öffnete ihren Mutterschoß, Rahel aber war unfruchtbar. Die eine verschmäht, deutlich zurückgesetzt und Jakob lässt es sie spüren und die andere unfruchtbar. Und beide versuchen, diesem Schicksal gewissermaßen auf eigene Faust zu entkommen. Also aus dem Ärmel geschüttelt oder auf eigene Faust. Und ich sage das nochmal, das wird auch dadurch nicht besser, das auf eigene Faust, dass Rahel sich hier 2-mal auf Gott beruft und dass Rahel in diesen Namen von Dan und Naftali, dass sie sozusagen das zweimal irgendwie auf Gott zurückzuführen versucht. Und sogar bei Naphtali, obwohl das eindeutig eine Attacke gegen ihre Schwester ist, die sie einfach nur fertig machen will. Ich habe mit ihr gekämpft, ich habe göttlich mit ihr gekämpft. Frage, stehen wir nicht auch manchmal in der Gefahr, dass wir bestimmte Lebenspläne auf eigene Faust durchdrücken wollen und uns dann nachträglich auf Gott berufen, um es zu legitimieren, um es zu rechtfertigen? Und liebe Geschwister, damit meine ich ausdrücklich nicht die Fälle, die wohl auch jeder Christ kennt. Da haben wir lange für eine bestimmte Sache gebetet. Und wir haben Gottes Führung gesucht. Und dann ist etwas geschehen, wovon wir überzeugt waren, das ist Gottes Antwort. Und wir haben gesagt, das muss Gottes Antwort sein. Und wir haben ihm gedankt. Und irgendwann später hat sich dann herausgestellt, dass Gott doch offensichtlich einen anderen Plan hatte und es nicht ganz so war, wie wir ehrlich gedacht hatten. Wir hatten das ehrlich als Gottes Willen verstanden. Und dann hat Gott uns nochmal korrigiert. Und das, liebe Geschwister, ist ein ganz normaler Vorgang. Und in solchen Situationen können wir ganz getrost auf die Zusage vom Psalm 37, Vers 5 vertrauen, wo Gott sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Er wird's gut machen, er wird's richtig machen. Und solche Zeiten ziehen uns in der Regel immer enger zum Herrn selbst. Das geht uns als Christen immer wieder so. Darum geht's hier nicht. Bei Rahel liegt der Fall völlig anders. Rahel hat eine eigenwillige Aktion gemacht, die sie offensichtlich vorher nicht im Gebet Gott anvertraut hatte. Sie hatte Gott nicht gefragt, soll ich das machen hier mit meiner Magd? Und nachträglich deklariert sie das dann als von Gott unterstützt. Nachträglich klebt sie dem das Etikett auf, Gott hat das gesegnet, Gott hat das beglaubigt, er hat das gelingen lassen. Das ist etwas völlig anderes. Was hat Rahel hier gemacht? Rahel hat Gott für ihre Sache instrumentalisiert. Und das zeigt umso mehr, wie sehr sie ihre Pläne auf eigene Faust umzusetzen versucht und dann das Wort Gott einfach noch da drauf klebt, dass sie Gott sogar noch vor ihren Karren spannen will, was natürlich scheitern muss. Und zu dieser Kategorie auf eigene Faust gehört schließlich auch noch dieser bizarre Deal, den die Frauen miteinander aushecken, den man beim ersten Lesen gar nicht richtig versteht. Schauen Sie ab Vers 14. Ruben aber ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Alraunenfrüchte auf dem Feld und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel, die hat das irgendwie mitgekriegt, zu Lea, gib mir einen Teil der Alraunenfrüchte deines Sohnes. Was ist da passiert? Also diese Alraunenfrüchte, das sind Muskatnuss, große Früchte der Alraune, die sehr gut riechen sollen. Die hatte klein Ruben irgendwie auf dem Feld gefunden. In Palästina ist es eine relativ häufige Staude. Und von der behauptete man noch bis in jüngere Zeit hinein, dass sie die Fruchtbarkeit fördern würde. Also diese Alraunenfrucht. Und der Ruben findet sie und bringt sie mit nach Hause. Ruben noch ein kleiner Kerl. Und Rahel merkt das und fordert dann einen Teil für sich. Und indem Rahel für sich diese Alraunenfrüchte fordert, sagt sie der Lea, glaub ja nicht, dass ich aufgebe von wegen Fruchtbarkeit. Her mit den Früchten, ich will auch meinen Anteil daran haben. Und Lea, schauen Sie, die weist dieses Anliegen bitter zurück. Das zeigt auch ihre ganze Verwundbarkeit in Vers 15. Sie antwortet ihr, ist das nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast? Also, dass du ihn mir quasi seelisch gestohlen hast, dass er nur dich liebt? Und willst du nun auch noch die Alraunenfrüchte meines Sohnes mir nehmen? Wie viel Bitterkeit, aber auch wie viel Verwundbarkeit zeigt Lea da? Und was sagt Rahel? Rahel macht ihr ein zynisches Angebot. Vers 15b. Sie sagt, er soll für diese Nacht bei dir schlafen, zum Entgelt für die Alraunenfrüchte deines Sohnes. Man glaubt es kaum, wenn man das liest. Also sie sagt, ich verkaufe Jakob für diese Nacht, für meinen Anteil an den Früchten. Ja? Du kriegst den Mann für diese Nacht und ich krieg die Früchte. Und als Jakob dann von der Arbeit zurückkommt, wird ihm mitgeteilt, wo er heute Nacht zu schlafen hat. Vers 16, ja, das steht da so. Als nun Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sprach, du sollst zu mir kommen, denn ich habe dich erkauft um die Alraunenfrüchte meines Sohnes. Und was macht Jakob? Er schlief in jener Nacht bei ihr. Er tut, was man ihm sagt. Ja? Und er bestätigt damit nochmal, was wir vorher über ihn gesagt haben. Es ist unfassbar. Das Ergebnis dieser Nacht ist dann der Sohn Isachar. Das wird dann im Weiteren berichtet. Da sprach Lea: Gott hat es mir gelohnt, dass ich meinem Mann meine Magd gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Issachar bedeutet übersetzt, er gibt Lohn. Und das ist wieder Leas ganz eigenwillige Deutung, so als wäre das eine Belohnung dafür, dass sie durch ihre Magd weitere Kinder zur Familie beigetragen hatte. Und weil sie das mit der Magd so gut eingefehlt hat, belohnt Gott sie und sie kriegt jetzt wieder ein eigenes Kind namens Issachar. Er gibt Lohn. Gott hatte das gar nicht verlangt. Das war wieder so eine eigenwillige Instrumentalisierung Gottes für ihre eigenen Vorstellungen. Und dann wird ihr bald noch Sebulon geboren. Sebulon heißt übersetzt Wohnung. Und mit dem Namen Sebulon verbindet sie einfach die Hoffnung, dass ihr Mann künftig wieder bei ihr wohnen werde, dass sie wieder sein Zuhause sein dürfe. Diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Und auch Dina, das einzige Mädchen, das in dieser Aufstellung vorkommt, wird in Kapitel 34 eine sehr, sehr tragische Geschichte erleben müssen. Dina heißt übersetzt so viel wie Gericht oder Rehabilitierung. Wie viele eigenmächtige Lebenspläne. Wie viele eigenmächtige Lebenspläne werden hier sichtbar, mit denen diese Frauen dem Glück hinterherlaufen. Ja? Man merkt das richtig, sie wollen es erzwingen auf eigene Faust. Aber ganz vieles davon geht nicht auf. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Genau das sehen wir hier. Es sieht in menschlicher Hinsicht also sehr trübe aus und ganz schön ernüchternd, was wir hier über Jakobs Kernfamilie erfahren. Und das soll die Vorhut des Volkes Israel sein? Und das soll der Nukleus, der Zellkern der Welterlösung werden? Ein Kommentator schreibt spöttisch, eine bitter zerstrittene Familie soll die Menschheit retten. Eine bitter zerstrittene Familie soll die Menschheit retten. Und dabei lässt schon deren Umgang mit den eigenen Lebensplänen den Leser zwischenzeitlich wirklich schaudern. Ja? Jakob schüttelt es aus dem Ärmel. Er übernimmt keinerlei Verantwortung. Er zeigt keinerlei Ernsthaftigkeit. Die beiden Schwestern, die leiblichen Schwestern, wetteifern auf eigene Faust, weil sie in ihrem Zickenkrieg ihr eigenes Glück suchen. Und dieses Glück erscheint beiden umso vollständiger, je mehr sie dabei der jeweils anderen Traurigkeit und Enttäuschung bereiten können. Je mehr die andere leidet, umso größer ist mein Glück. So sieht das hier aus. Und trotzdem leuchtet auch in diesem schwierigen Kapitel an einigen Stellen schon echtes Licht auf, echte Hoffnung, damit wir durch den Trost der Schrift Hoffnung haben, sagt Paulus. Und das immer dort, und das zeige ich Ihnen jetzt zum Schluss, das immer dort, wo die Frauen sich nicht eigenmächtig auf Gott berufen, also wo sie sich nicht auf Gott berufen zur religiösen Verkleisterung ihrer eigenen Ziele, sondern dort, wo Gott nun selbst wirklich eingreift und redet. Das sehen wir jetzt. Und in diesen lichten Momenten, wo Gott wirklich eingreift und redet, da kommt dann die friedlose Eigensinnigkeit der Frauen plötzlich zur Ruhe und ihr verletzter Stolz. Und da verfolgen sie ihre Lebenspläne nicht mehr auf eigene Faust, sondern sie empfangen sie aus Gottes Hand. Und das ist die dritte Möglichkeit, wie wir auch mit unseren Lebensplänen umgehen können. Aus dem Ärmel schütteln, das war das Erste. Jakob in seiner Verantwortungslosigkeit auf eigene Faust erzwingen, das war das Zweite. Lea und Rahel eigenmächtig. Und das Dritte, was wir hier aber auch sehen, Gott sei es gedankt, heißt aus Gottes Hand empfangen. Aus Gottes Hand empfangen. Kommen wir noch einmal zum Anfang unseres Textes zurück. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Also die Tatsache, dass Lea die Erste ist, die schwanger wird, liegt worin begründet? Es liegt darin begründet, dass Gott es so entscheidet. Er öffnet ihren Mutterschoß, steht hier. Und das ist so schön. Der Bibeltext liefert sogar einen Grund mit, warum Gott das hier so macht. Müsste Gott uns ja nicht sagen, sagt er aber. Was ihn dazu bewegt? Und was bewegt ihn dazu? Das ist Gottes Erbarmen mit Leas verletzlicher Position. Das steht ja ausdrücklich. Als der Herr sah, dass Lea verschmäht war. In einigen Übersetzungen steht, dass sie gehasst war. Also, dass sie irgendwie abgelehnt war von Jakob. Und Gott sieht das. Und Gott öffnet nun ihren Mutterschoß. Es ist erstaunlich, dass Gott uns diese Begründung gibt. Sein Erbarmen mit ihrer verletzlichen Position. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder. Was für eine Milde Gottes. Was für eine Fürsorge. Wird hier deutlich. Er sieht die Begrenztheit, aber auch die Bedrängnis und die Verletzlichkeit seiner eigenen Leute. Und und er hilft ihnen. Dann sehen wir das auch bei Jakob im nächsten Kapitel, Kapitel 31, Vers 12, wo dann berichtet wird, dass Gott sagt, er hilft dem Jakob auch nun, um schon vorbereitet zu werden, dann für den Abmarsch dort in einiger Zeit, seine Herden gut zusammenzusammeln. Er gibt ihm Erfolg dort bei dem Viehzüchten. Und da heißt es dann auch als Begründung, warum Gott das so macht, warum Gott dem Jakob so hilft. 31, Vers 12, denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich habe es gesehen, was Laban dir antut. Und ich sehe, was du hier alles aushalten musstest. Aber ich habe dich im Blick. Und ich helfe dir. Das ist Gott in seiner Mühe und Milde und Fürsorge für die Bedrängten. Und noch ein letztes Beispiel will ich Ihnen dazu zeigen. Einfach, weil es so schön ist. Dann später für das Volk Israel, das sich aus diesen schwierigen Anfängen heraus entwickelt. Die dann in Ägypten unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Ganz viel Gemeinheiten ertragen müssen. Und dann heißt es in 2. Mose 2, Vers 24, und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Das ist unser Gott. Er kümmert sich um die Bedrängten. Und Lea empfängt das Geschenk auch ganz bewusst aus Gottes Hand in dem Fall. Und sie nennt den Sohn Ruben und das heißt, seht ein Sohn. Ruben, seht ein Sohn, schaut her. Und sie sagt auch warum und sie weiß auch warum sie den kriegt, weil der Herr mein Elend angesehen hat. Sie weiß, dass es Gottes Zuwendung ist, weil der Herr mein Elend angesehen hat, Vers 32. Auch wenn sich die Situation ihrer Ehe dadurch noch nicht wie erhofft verändert. Und dann auch den zweiten Sohn versteht sie als Gottesgeschenk. Simeon, das heißt Erhörung. Er hat mich erhört. Schon wieder, noch einmal. Und dann der dritte, Levi. Levi, der gewissermaßen der Ursprung all der späteren Diener im Tempel ist, der Leviten. Hier ist der Anfang. Levi erhält von ihr den Namen Anhänglichkeit. Levi bedeutet Anhänglichkeit, weil sie die Hoffnung immer noch nicht aufgibt, dass ihr Mann ihr doch noch anhänglich sein werde. Und schließlich der vierte, Juda. Das ist der schönste Name. Juda bedeutet Lobpreis oder Gottpreis. Und damit bringt Lea zum Ausdruck, dass sie für diesen Sohn ganz besonders Gott loben und preisen will. Und das ist höchst berechtigt. Und den wichtigsten Grund dafür konnte sie ja noch gar nicht kennen. Aber wir kennen ihn. Juda gründet die Linie, die dann zum König David führt. Und das ist die Linie, aus der der Messias kommen wird. Das ist Juda. Gott sei gepriesen. Sie kann das noch gar nicht überblicken. Aber aus dieser Linie wird Jesus kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Aus dieser Linie wird der kommen, der alle unsere Lebenspläne zum Ziel bringt. Weil er unsere ganze Not und unsere ganze Schuld und unsere ganzen Vergeblichkeiten überwinden wird. Weil er am Kreuz für unsere Schuld sterben wird. Weil er unsere Zuflucht werden wird für alle, die an ihn glauben. Weil er dann sagen wird in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, Klammer auf, egal was sonst noch ihm widerfahren möge, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Leben haben. Jesus Christus, der einzige Retter, den auch du kennenlernen darfst, der in einen persönlichen Kontakt mit dir treten will und mit vielen von uns schon getreten ist, dadurch, dass wir an ihn glauben dürfen. Und hier ist der Beginn. Juda, Gott sei gelobt, in dieser dunklen Situation, dieser strahlende Anfang. Und Lea ist dankbar, lobt Gott, überblickt das noch gar nicht alles, aber wird hier zum Werkzeug des wichtigsten Menschen, der jemals auf dieser Erde sein wird, nämlich Jesus, der Sohn Gottes. Und wie schon gezeigt, werden wir in späteren Phasen auch eine andere Lea erleben. Wir werden noch eine andere Lea erleben, die die Dinge an sich reißen will, die sich gegen Gottes Führung sträubt. Das geht hin und her. Und kennen wir das nicht auch von uns? Dass wir uns in manchen Situationen ganz in Gottes Willen fügen, dass wir ihm danken, dass wir bereit sind, alles aus seiner Hand zu nehmen, und dann doch wieder in der Gefahr stehen, uns aufzubäumen und unser eigenes Ding zu machen. Der Herr möge uns helfen, dass wir immer mehr lernen, ihm zu vertrauen. Aber hier in diesen Situationen, die wir jetzt geschildert haben, in diesen ersten Versen, da empfängt Lea ihre Zukunft ganz bewusst aus Gottes Hand. Und sie ehrt ihn von ganzem Herzen für seine guten Gaben. Ja, und das fand ich so auffällig. Selbst später bei dieser Sache mit Isachar, ja, wo sie und Rahel diesen fragwürdigen Deal mit den Alraunenäpfeln da vereinbaren. Schauen Sie mal, selbst da heißt es in Vers 17, als dieser Vorgang beschrieben wird, und Gott erhörte Lea und sie wurde schwanger und gebar dem Jakob, dem fünften Sohn, das war der Isachar. Das heißt, an dieser Stelle ist es nicht Leas subjektive Interpretation, Gott hat mich gehört, wie das Rahel später gemacht hat, sondern hier sagt es Gott, hier sagt es der Bibeltext selbst. Hier ist es die wirkliche, sachliche Information des Bibeltextes. Das muss man immer unterscheiden. Und Gott erhörte Lea. Er erhörte sie wirklich. Das heißt doch aber, auch in dieser verwirrten Situation, zunächst mal heißt es im logischen Schlussverfahren, Gott erhörte sie, sie hat gebetet. Sie hat gebetet. Sie hat jetzt gebetet. Sie hat begriffen, ich brauche Gottes Hilfe, es hängt von ihm ab. Und selbst in dieser verwirrten Situation, wo Lea überhaupt nicht überblickt, was für einen Unsinn sie da mit Rahel veranstaltet, mit diesen Alraunenfrüchten und das ist ja unerhört eigentlich. Und trotzdem erhört Gott ihr Gebet. Und das ist allein seine Güte. Ja, Gott sieht diese Frau in ihrer ganzen Verzweiflung, wie sie dummes Zeug macht, aber sie betet und Gott erhört. Das macht uns Hoffnung für unsere Gebete. Und ganz am Ende des Textes, und das weiß man erst richtig einzuordnen, wenn man diese schwierigen Verse vorher gewissermaßen innerlich durchgearbeitet hat. Ganz am Ende des Textes lesen wir es sogar über Rahel, dass sogar sie gebetet hat, wovon vorher nie die Rede war. Was hat Rahel sich aufgelehnt? Wie anmaßend hatte Rahel Gottes Namen für ihren Eigensinn instrumentalisiert und missbraucht? Aber irgendwo auf dem Weg bis zu Vers 22 muss sich etwas in ihrem Herzen verändert haben. Wir wissen nicht wo, aber irgendwo. Denn hier steht jetzt plötzlich in Vers 22, und man stutzt, wenn man das liest, Gott gedachte an Rahel und Gott erhörte sie. Das heißt, sie hat gebetet. Und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß. Das ist Vers 22. Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß. Schauen Sie mal, dieser ganze zermürbende Streit und die ganze Trauer darüber, dass sie selber nicht schwanger wurde. Und daran haben wahrscheinlich auch diese aggressiven Namensgebungen für die Söhne ihrer Magd nichts geändert. Das war vielleicht am Ende, ich will das jetzt nicht psychologisieren, aber ein Hilfeschrei. Dieses Dan und Naphtali, vielleicht war das einfach ein Hilfeschrei einer total verzweifelten Seele. All das, was sie da durchmachte, das hat die stolze Rahel irgendwann doch auf die Knie gezwungen. Sie, die immer mit ihrer äußeren Erscheinung gepunktet hatte. Das haben wir ja gelesen, wie schön sie gewesen sein soll. Ja? Die Jakobs Zuneigung gewonnen hatte. Die es wahrscheinlich immer leichter gehabt hatte als ihre ältere Schwester. Weil Lea auf den ersten Blick einfach unauffälliger war. Und diese stolze Rahel, die es immer leicht hatte, hatte dann bitter lernen müssen, dass unser Glück nicht in unseren Händen liegt und dass wir es nicht auf eigene Faust absichern und dass wir es nicht festhalten können. Und dann hat Gott ihr Herz verändert. Aber Gott gedachte an Rahel und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß und dann hat er sogar ihren sehnlichen Wunsch erhört. Und schauen Sie, jetzt weiß Rahel auch, wem sie das zu verdanken hat. Jetzt weiß sie es. Da steht in Vers 23, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Jetzt weiß sie genau, wem sie das verdankt. Objektiv war es ja gar keine Schmach. Aber die Gesellschaft hatte es so dargestellt und hatte es sie so spüren lassen. Und sie hat es so empfunden. Und jetzt weiß sie aber, derjenige, der mir diese Last abgenommen hat, ist wirklich Gott selbst. Und mit kindlichem Vertrauen, so wirkt das, nennt sie diesen Sohn dann Josef. Und Josef heißt, Gott möge noch hinzufügen. Ja, das ist so schön. Jetzt ist ihr nämlich klar, wenn der Herr das will, dann kann er mir noch einen weiteren Sohn schenken. Josef, Gott möge noch hinzufügen. Und das ist ja mit Benjamin dann später auch geschehen. Kapitel 35, Vers 18. Eine letzte wichtige Beobachtung zum Schluss. Bis dahin hatte Rahel ja von Gott immer mit der allgemeinen Beziehung Elohim gesprochen. Das ist der allgemeine Begriff für Gott. Und bis dahin hatte sie immer von Elohim gesprochen, wenn sie über diesen Gott sprach. Hier in diesem letzten Vers taucht, wenn ich das richtig sehe, in Rahels Mund zum ersten Mal der sehr persönliche Name Gottes Yahweh auf. Sie haben das in Ihrer Bibel in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass da Herr mit 4 Großbuchstaben geschrieben ist. Und jetzt taucht hier zum ersten Mal im Mund Rahels dieser persönliche Gottesname auf. Jetzt sagt sie nicht nur Elohim, wolle mir noch einen Sohn dazugeben, sondern Yahweh. Schauen Sie, in Kapitel 30, Vers 1 hatte sie noch zu Jakob gesagt, sorg du gefälligst dafür, dass ich Kinder kriege. Und hier in Vers 24, da weiß sie, wenn es gehen soll, dann muss es Gott selbst sein. Yahweh, der Herr kann es, wenn er will. Und ich bitte ihn darum. Jetzt ist sie bei Yahweh angekommen. Und ihr Lieben, es spricht viel dafür, dass uns der biblische Text damit sagen will, schau hin, was sich in diesen chaotischen Jahren geändert hat in Rahels Herzen. Dass sie jetzt gemerkt hat, dass sie jetzt begreift, wie sehr sie Yahweh braucht. Und dass Yahweh ein naher, persönlicher Gott ist, der sich kümmert, der allmächtige Gott, allmächtig und persönlich. Und dass nur Yahweh ihr helfen kann und ihrer Schwester und ihrem Mann. Meine Zukunftspläne und deine Zukunftspläne werden nur dann gelingen und nur dann geborgen sein, wenn wir sie nicht locker aus dem Ärmel schütteln, wie das Jakob versuchte, wenn wir sie auch nicht eigenmächtig festlegen und auf eigenmächtige Faust erzwingen wollen, auf eigene Faust erzwingen wollen, wie das die beiden Frauen in vielen Situationen taten, sondern unsere Zukunftspläne werden nur dann und unsere Lebenspläne werden nur dann wirklich gelingen und dann wirklich geborgen sein, wenn wir sie aus Gottes Hand empfangen. Und dann, ja, dann kann es durchaus passieren, dass Gott einige meiner Pläne und einige deiner Pläne über den Haufen wirft, dass er unsere Pläne an der einen oder anderen Stelle abändert. Das kann alles passieren. Aber wenn es geschieht, dann wird Gott das immer nach dem Prinzip machen, das er im Psalm 37, Vers 5 selbst festgelegt hat. Dass er gesagt hat, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Er wird's gut machen. Er wird's bestens machen. Und darum soll Psalm 86, Vers 11 als Leitstern über allen unseren Plänen stehen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte, dass ich dir vertraue, dass ich weiß, von deiner Macht hängt alles ab. Und du meinst es wirklich gut. Denn dieser Gott, wisst ihr, dieser Gott kann sogar aus unseren zerbrochenen Hoffnungen und sogar aus unseren zerbrochenen Knochen etwas strahlend Schönes machen. Wie es dieser Bergmann erfahren hat, von dem Wilhelm Busch so gern berichtet hatte und mit dem ich hier schließe. Dieser Mann, der Wilhelm Busch begegnete, als er im Ruhrpott Pfarrer war, den er besuchte und dessen Fluchen immer furchtbar zu ertragen war. Wenn er sagte, nein, danke für Ihren Gott, habe ich keinen Bedarf. Der hätte mal da sein sollen, als ich verunglückte. Und jetzt kann ich mein ganzes Leben in diesem verdammten Rollstuhl sitzen. Er war Bergmann gewesen. Eines Tages, als er eben unter Tage arbeitete, war das Hangende, wie man sagte, abgebrochen und man hatte ihn lebendig aus den Trümmern herausgezogen, aber sein Rückgrat war gebrochen gewesen. Seitdem ein gelähmter Mann, mitten in der Blüte seiner Jahre. Und als Wilhelm Busch in seinem Männerbibelkreis von dem Mann berichtete, da waren auch einige Kumpel dabei, also wir werden uns dieses Mannes mal annehmen. Und dann haben sie ihn besucht und haben ihn bei der nächsten Bibelstunde einfach mitgenommen. Ja? Er hat sich gesträubt und wollte nicht, aber sie haben jetzt gesagt, jetzt kommst, wir packen deinen Fahrstuhl, beziehungsweise deinen Rollstuhl und packen dich da rein. Und dann haben sie ihn mitgebracht. Und dann, Wilhelm Busch berichtet das dann so schön, wie die Tür polternd aufgeht und sie rollen ihn da rein. Und die Woche drauf, als wieder Bibelstunde ist, da wartet er schon auf sie. Da sitzt er schon in seinem Rollstuhl und wartet, dass sie ihn abholen. Und dann will er Woche für Woche dabei sein. Und Wilhelm Busch berichtet, dass wie man die Veränderung am Wesen dieses Mannes sehen konnte. Er sagt, der Mann erkannte dann wirklich, dass sein größtes Unheil nicht sein gebrochenes Rückgrat, sondern sein verlorener Sündenzustand war. Dass er Frieden mit Gott brauchte, dass er Vergebung seiner Schuld brauchte, dass er Jesus brauchte und seine Vergebung. Und dass es ums ewige Leben ging. Und er hat sich bekehrt. Er fand zu Jesus. Und eines Tages besucht Wilhelm Busch ihn dann wieder, sieht, wie der Rollstuhl draußen vor der Tür steht, am Straßenrand. Und Wilhelm Busch setzt sich neben ihn auf die Haustreppe und plötzlich kommt das so aus tiefstem Herzen, dass er sagt, Herr Pastor, wenn ich an meine Ewigkeit vor dem Thron Gottes stehe, dann will ich ihm danken, dass er mir das Rückgrat zerbrochen hat. Dann will ich ihm danken, dass er mir das Rückgrat zerbrochen hat. Und Wilhelm Busch schreckt auf und sagt, na, das ist aber ein großes Wort. Ja, sagt er, sehen Sie, wenn mich Gott so hätte laufen lassen, dann wäre ich schnurstracks zur Hölle gelaufen. Ich wollte auf ihn nicht hören. Da musste er in seiner rettenden Liebe fest zupacken, um mich zur Bekehrung zu bringen. Und darum will ich ihm einmal dafür danken. Und dann sagt er, Sie wissen ja gar nicht, wie fröhlich mein Herz ist. Seitdem ich weiß, dass ich Jesus gehöre, sieht die ganze Welt für mich völlig anders aus. Alles ist, ja, Herr Pastor, er sagt, alles ist so fröhlich. Sogar die Pflastersteine lachen mich an. Das geschieht, wenn Gott seine Pläne mit uns zum Ziel bringt. Er meint es immer gut. Allmächtiger Gott und Vater, wir loben dich dafür, dass du dich um uns kümmerst. Dass du uns mit der gleichen Güte und Milde ansiehst, wie du auch die handelnden Personen damals angesehen hast, Herr. Und du hast aus dem Chaos und der menschlichen Schuld dann so viel Gutes entstehen lassen. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr. Danke, dass unsere Lebenspläne bei dir wirklich in den allerbesten und allerstärksten Händen sind. Du kennst bei jedem von uns die Situation. Du weißt, welche Weichen zu stellen sind, Herr. Du hast alle Macht. Und wir wollen uns zitternd und doch ganz vertrauensvoll deiner Führung anbefehlen. Dir sei alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.